Ruth Berlau ist 1906 in Kopenhagen eigentlich in einer mittelständischen, recht wohlhabenden Familie geboren. Der Vater war Antiquitätenhändler. Die Ehe war aber sehr schlecht. Die Mutter hat früh einen Selbstmordversuch gemacht. Und Ruth Berlau und ihre etwas ältere Schwester waren davon sehr stark traumatisiert. Über die schlechte Ehe, über das Schicksal der Mutter und so weiter. Und die Schwester hat daraus später oder sogar recht bald auch eine psychische Krankheit entwickelt, während Ruth Berlau erstmal sich also als ganz junges Mädchen sehr stark emanzipiert hat. Ja, sie hat selber Geld verdient, Kaffee an Haustüren verkauft, dann schon 16-jährig als Sprechstundenhilfe gearbeitet, hatte auch schon Liebhaber, hat frühzeitig eine Abtreibung gehabt. Aber eben auch mit Berufstätigkeit hat sie versucht, eben selbstständig zu werden. Ja. Das war damals natürlich schwer. Und trotzdem muss man sozusagen soziologisch sagen, sie gehört ganz genau in das Bild neue Frau in den 20er Jahren, wo also große Emanzipationsbestrebungen eigentlich in vielen europäischen Ländern gewesen sind. Und sie war auch sehr hübsch. Jedenfalls ist es ihr also über verschiedene Stufen auch gelungen, Schauspielerin zu werden und hat dann später am Königlichen Theater sogar gearbeitet, wenngleich auch eher in kleinen Rollen. Sie hatte auch eine psychische Einschränkung, die sich also auch in dem Beruf bemerkbar machte. Sie konnte sich schlecht Texte merken. Ja, sie hat aber nicht nur als Schauspielerin gearbeitet, war wegen ihrer Hübschheit und auch wegen eines überschäumenden Temperaments war sie recht bekannt. Sie wurde Rote Ruth genannt, weil sie auch links eingestellt war, den Kommunisten nahestand. Aber sie hat auch versucht, im journalistischen Bereich zu arbeiten und hat da also tolle Unternehmungen gemacht. Und zwar sehr früh auch, da war sie Anfang 20, hat sie eine Fahrradreise nach Paris gemacht und hat von jeder Station eine kleine Reportage, also nicht mal eine halbe Seite, eine ganz kurze Zusammenfassung, was sie eben so erlebt hat unterwegs, hat sie manchmal auch ein bisschen aufgeschnitten. Und das ist in der größten Boulevardzeitung Dänemarks, die es heute noch gibt, Extrabladet erschienen. Und dadurch ist sie auch bekannt geworden. Dann hat sie später, weil sie eben links war und die Sowjetunion bewunderte, vor allen Dingen auch, weil dort Frauen also massiv ins Arbeitsleben einbezogen waren und sich ihrer Meinung dadurch also auch den Männern gegenüber besser emanzipieren konnten, hat sie eine Fahrradreise nach Moskau gemacht für eine ganz bedeutende, also für eine größere politische Tageszeitung, Politiken heißt die. Auch die gibt es heute noch in Dänemark. Da ist sie eben losgefahren von Kopenhagen über Schweden bis Finnland und hat auch eben immer ihre Berichte geliefert, ist dann allerdings anders, wie es in dem autobiografischen Buch, das Hans Bunge zusammengestellt hat, über Ruth Berlau, Leitua ist das. Da wird also erzählt, dass sie auch in der Sowjetunion noch bis Moskau mit Fahrrad gefahren ist. Das war aber nicht möglich. Kann man sich auch leicht vorstellen, dass das die Sowjetunion gar nicht erlaubt hat. Sie ist also von Finnland aus geflogen, hat aber tatsächlich, ist in der Sowjetunion damals gewesen und hat auch begeisterte Reportagen darüber geschrieben.
Sie haben ja jetzt schon einiges über Ruth Berlaus Hintergrund genannt. Sie haben gesagt, es war kein explizit proletarischer Hintergrund. Trotzdem stand sie eben der damaligen Arbeiterinnenbewegung sehr nah und sie gründete einerseits in Kopenhagen das Revolutionäre Theater, ein Arbeitertheater, und andererseits schloss sie sich auch der Kommunistischen Partei Dänemarks an. Hier ergeben sich für mich zwei Fragen, nämlich in welchem Verhältnis denn für Ruth Berlau überhaupt Kunst und Politik oder Politik und ihr Schaffen standen und daran anschließend dann auch, ja, wie diese Arbeit im Revolutionären Theater aussah.
Ja, also ich muss jetzt sagen, dass sie da praktisch eigentlich nur die Co-Regisseurin war, aber sie hat eben doch eine wichtige Rolle gespielt und Das Arbeitertheater war wichtig, gab es aber nicht nur damals in Kopenhagen. Das war ja ein Zug auch der 20er Jahre, dass es die Arbeiterkulturbewegung insbesondere auch in Deutschland gab, wo also viel Theater zum Teil in Agitprop-Form gespielt wurde. Und das war dort in Dänemark auch so. Das Besondere war, dass das Arbeitertheater dort als königliche Theater, also als wichtigste Theater überhaupt in Dänemark angeschlossen war, seine Räume nutzen konnte und dass teilweise auch Schauspieler des königlichen Theaters, wie Ruth Berlau selber, für das Arbeitertheater gearbeitet haben. Die Schauspieler waren also Laien, die teilweise richtig aus der Arbeiterklasse oder von den Angestellten kamen. Und die spielten also auch Agitprop-Stücke. Ja. Aber oft um Mitternacht auch in dem königlichen Theater konnten die Kulissen nutzen und so weiter, zogen aber auch über Land. Ja. Und der Hauptregisseur Knutsson hieß der, der ist also eigentlich der wichtigste Mann gewesen, auch was die Regie anbelangt. Ruth Berlau also eher eine Assistentin. Aber wie gesagt, die ganze Sache war sehr wichtig. Ein Höhepunkt war, dass das Arbeitertheater auch um 1930 zu einer großen Welttheater-Olympiade von Arbeitertheatern aus der ganzen Welt nach Moskau eingeladen wurde. Das war dann praktisch der zweite Moskau-Besuch von Ruth Berlau. Und da haben die sogar den ersten Preis gewonnen.
Sie haben ja jetzt schon über Ruth Berlaus Zeitungskolumnen gesprochen. Jetzt haben wir sie gerade als Theaterfrau vorgestellt bekommen. 1933 lernten sich dann Ruth Berlau und Bert Brecht kennen und es entstand ein Liebesverhältnis einerseits, eine Arbeitsbeziehung andererseits. Wenn wir eben zunächst auf das Jahr 1933 und Folgen blicken, das heißt in dem Fall auf die Zeit vor der Emigration Berlaus und Brechts in die Vereinigten Staaten von Amerika. Was verband denn die beiden in den ersten Jahren ihrer Bekanntschaft und wie sah die gemeinsame Praxis von Bertolt Brecht und Ruth Berlau aus?
Naja, also Ruth Berlau war an Brecht interessiert für das Arbeitertheater. Ja, er hatte ja auch schon in Deutschland so kleine Sachen geschrieben. Sie wurde vom Arbeitertheater nach Fünen geschickt, wo also Brecht und Weigel wohnten. Und hat dort mit ihm also ein Gespräch geführt und er war auch an dem Arbeitertheater natürlich interessiert, aber auch noch am Königlichen Theater bekam er dann später auch Verträge, die allerdings nicht eingehalten wurden für die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Deutschland übte schon damals, also Hitler-Deutschland, einen Druck auf die skandinavischen Länder aus, dass keine Stücke von Brecht in den Theatern gespielt werden durften. Und deshalb war also dann das Arbeitertheater die einzige Möglichkeit für Brecht überhaupt noch irgendwas auf die Bühne zu bringen. Ja, und das, da hat er dann auch mit diesem Knutsson zusammengearbeitet und mit Ruth Berlau. Zum Liebesverhältnis ist es erst 1936 gekommen. Ruth Berlau war ja auch verheiratet, hatte auch Liebhaber, also sie führte ein recht bewegtes Liebesleben. Ihr Ehemann war ein sehr wohlhabender, gütiger und fortschrittlicher Arzt, der das alles irgendwie auch tolerierte. Und sie aber war also sehr stark in Brecht verliebt und hätte also auch schon früher gerne das Liebesverhältnis gehabt. Aber Brecht schreckte eigentlich zurück. Er hatte ja, wie gesagt, eine Ehefrau, eine Familie, hatte auch eine Geliebte, Margarete Steffin. Und es war auch so, dass, und das hat auch später dann das Verhältnis sehr spannungsvoll gemacht, dass da doch unterschiedliche Vorstellungen waren. Ruth Berlau sehnte sich sehr nach einem exklusiven, also ganz auf sie bezogenen Liebesverhältnis. Brecht wollte aber weder die Beziehung zu Helene Weigel und auch nicht die Beziehung zu Margarete Steffin aufgeben. Und das war für Ruth Berlau nicht möglich. Also sie hatte einen symbiotischen Liebeswunsch, der also keine anderen Partner in den Beziehungen im Grunde genommen tolerieren konnte. Ja. Und das hat ihr Brecht eigentlich von vornherein klar gemacht. Das blieb also ein Lebenskonflikt. Es war eine sehr konfliktreiche Beziehung, die sich auch für Ruth Berlau in eine Steigerung, in eine psychische Krankheit entwickelt hat. Sie war also sehr, sehr eifersüchtig und ja, das war sehr schwierig. Da sie aber sozusagen auch politisch sehr an Brecht gebunden war, aber schon vor Brecht, also als Kommunistin bekannt war, musste sie Dänemark auch verlassen, als dann die deutsche Besatzung kam, und gehörte dann praktisch zu dem Emigrationstross, den Brecht also mit sich führte. Seine Familie, seine beiden Kinder, Margarete Steffin, die ja schwer an Tuberkulose litt, die er auch nicht verlassen wollte. Und eben Ruth Berlau, das war also eine für alle Personen schwierige Angelegenheit. Sich aber vorzustellen, dass Brecht, wie das in manchen Darstellungen der Fall ist, dass also Brecht unbedingt jetzt viele Frauen brauchte oder wollte. Das ist also eher eine Notsituation, die aus politischen Gründen im Exil entstanden ist.
Zuletzt sprachen Sie über das Kennenlernen von Brecht und Ruth Berlau, die sich ja kennenlernten 1933, als Brecht mit seiner Frau Helene Weigelbrecht und den gemeinsamen Kindern ins dänische Exil in Svendborg flohen oder sich dort aufhielten. Und in diese Zeit fällt auch der Spanische Bürgerkrieg, in dessen Dienst sich auch Ruth Berlau mit ihrer journalistischen Expertise stellte, was sich wiederum auf Brechts und Berlaus Beziehungen nachhaltig niederschlug. Welche Konsequenzen hatte denn Ruth Berlaus Aufenthalt in Spanien für das Verhältnis zwischen ihr und Bert Brecht?
Ja, also das darf man jetzt nicht überschätzen. Ruth Berlau war selber ein sehr temperamentvoller Mensch. Auch spontane Entschlüsse waren ihr nicht fremd. Das war bei Brecht nicht der Fall. Der war also immer sehr überlegt und dachte die Folgen ab, insbesondere natürlich als Exilant. Ruth Berlau hatte ihn begleitet nach Paris zu einem internationalen Kongress antifaschistischer Schriftsteller zur Rettung der Kultur gegen den Faschismus. Und dort war ein Aufruf an die Schriftsteller gegangen, nach Spanien, wo gerade der Bürgerkrieg tobte, zu gehen. Und für Brecht kam das überhaupt nicht in Frage. Er war der Meinung, die Arbeiterklasse hat sehr wenige Intellektuelle. Intellektuelle sollen also deshalb sich nicht in Soldaten verwandeln oder ihr Leben in Gefahr bringen. Und Ruth Berlau war da aber anderer Meinung. Also sie ist von diesem direkt aus Paris, von diesem Kongress, übrigens mit Koltsow zusammen, einem sowjetischen Offizier, der da dann auch eine große Rolle gespielt hat. Mit dem zusammen ist sie nach Spanien geflogen. Und was sie da genau gemacht hat, darüber gibt es eigentlich nur Notizen von ihr. Es gibt keine Veröffentlichungen. Wir haben auch Gesprächsnotizen zwischen ihr und Brecht danach. Also sie hatte nicht wie andere Schriftsteller, also es gab ja auch Hemingway und so weiter, der nicht wie Brecht der Meinung war, man sollte sich da raushalten. Es gab ja wirklich auch deutsche Schriftsteller, Ludwig Renn und Willy Brede, andere auch, die nicht so bekannt sind, die eben im Spanienkrieg gekämpft haben. Aber sie hat eigentlich nichts hinterlassen, was publikabel war. Ja? Und der Konflikt blieb weiter erhalten. Sollen also Intellektuelle sich so in die vorderste Front von solchen Konflikten wagen?
Ja, und Brecht und Ruth Berlau waren zwar in einer konfliktreichen Beziehung zueinander gestanden, trotzdem sind sie weiterhin ihren Lebensweg gemeinsam gegangen, gemeinsam mit Brecht und auch seinem, Sie haben gesagt, vorhin Tross, gelang Ruth Berlau über Schweden, Russland und Finnland dann im Juli 1941 die Emigration in die USA. Wie gestaltete sich denn das Leben von Ruth Berlau in dieser gänzlich neuen Situation auf einem neuen Kontinent mit einer ganz anderen Sprache? Also wie wohnte sie und womit verdiente sie ihr Lebensunterhalt in den Staaten?
Naja, zunächst konnte sie da gar nichts verdienen. Also das war eine sehr schwierige Situation für die ganze Gruppe. Ja. Und auch in Amerika konnte Brecht selber nicht sehr viel verdienen. Aber letztendlich, die wohnten ja da bei Hollywood, der hat ab und zu was für die Filmstudios da machen können. Also im Grunde genommen lebte die ganze Gruppe von recht mageren Verdienstmöglichkeiten, teilweise auch von Hilfen. Also Eisler, der ja Filmmusiken für Hollywood schrieb, der gab mal etwas Geld. Auch Brecht und Berlau arbeiteten mit Feuchtwanger zusammen, der damals ein berühmter Autor war und viel Geld verdiente. Die haben ein Filmskript zusammengeschrieben, die Gesichte der Simone Machar, wo es später auch ein Brecht-Stück gab. Und dieses Filmskript wurde verkauft, aber nie verfilmt. Davon hat man dann jahrelang gelebt und verschiedene andere Dinge. Es ist auf jeden Fall aber auch die amerikanische Zeit eine sehr produktive Zeit geworden, auch zwischen Berlau und Brecht. Nur ein Jahr, das will ich aber jetzt doch einschieben, ich auf diese Zusammenarbeit komme. Ein Jahr konnte Ruth Berlau allerdings in New York bei einem Kriegsradio, was die USA für Europa eingerichtet hatten, arbeiten in der dänischen Sektion. Da wurden also Sendungen für Dänemark gemacht, die also sozusagen gegen die deutsche Besatzung waren und antifaschistisch ausgerichtet waren und eben die zweite Front von den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg vorbereiten sollte. Das ging aber nur ein Jahr lang bis 1942. Dann wurden alle aus dem Sender herausgeschmissen, die irgendwie eine kommunistische Vergangenheit hatten. Und das war ja auch bei Ruth Berlau der Fall. Eigentlich hat sie nur in diesem einen Jahr selbstständig Geld verdienen können. Und das war natürlich eine schwierige Situation. Das war letztlich auch schon in Dänemark ein Problem für sie gewesen. Und jetzt komme ich auch ein bisschen auf einen interessanten Punkt der Zusammenarbeit, der nicht so bekannt ist, den ich aber erforschen konnte, weil ich das ganze Berlau-Archiv also erforscht habe. Ruth Berlau hat in Dänemark sehr darunter gelitten, dass sie auch nicht so viel Geld verdiente, um sich von ihrem wohlhabenden Ehemann trennen zu können, den sie also eigentlich ja auch nicht mehr sexuell nicht mehr mochte und so weiter. Daraus entstand eben auch eine Emanzipationsproblematik, ja, die damals natürlich noch viel stärker virulent war als heute, weil also Frauen an sich es viel, noch viel schwerer hatten, eigenes Geld zu verdienen, eben auch Künstlerinnen. Der Kunstmarkt war ja für Frauen noch weniger zugänglich als heute. Wir haben es ja mit der Metis-Debatte immer noch. Und darunter hat Ruth Berlau sehr gelitten. Das war dann wiederum auch ihre Sympathie zur Sowjetunion, weil ihr das vorkam. Dort ist es ein bisschen anders. Frauen können sich qualifizieren und eben auch sexuelle Selbstbestimmung erreichen. Ja. Dann kam bei ihr aber doch auch noch dazu das Problem mit Brecht, dass er also nicht ihr allein zur Verfügung stand. Sie hat viele literarische Versuche unternommen, wo eine liebeskranke Frau im Mittelpunkt steht, die also in ihrem Sexualleben nicht frei ist, weil sie materiell abhängig ist von einem Mann, den sie nicht liebt, oder weil sie unglücklich verliebt ist in einen Mann, der nicht frei ist oder eben andere Verpflichtungen hat und so weiter. Und das Interessante ist nun, dass Brecht an diesen Arbeiten auch mitgearbeitet hat. Das kann man an den Urmanuskripten sehen, dass er da eben große Teile zum Beispiel diktiert hat, weil normalerweise schrieb sie Dänisch oder in einem ganz, naja, unvollkommenen Deutsch. Und man sieht also an manchen Manuskriptstellen ganz deutlich, dass die von Brecht diktiert sind. Das ist, diese Dinge sind alle nicht richtig vollendet worden von Ruth Berlau, war ja auch in Amerika niemand, der sowas publiziert hätte. Und daran sieht man aber, dass es auch zu diesem Thema zwischen ihr und Brecht einen regen Austausch gegeben hat. Sie hatten also unterschiedliche Liebeskonzeptionen, haben sich aber trotzdem geliebt. Und Brecht hat an diesen Dingen also mitgearbeitet. Das ist ein völlig unbekannter Zug in seinem Gesamtwerk. Würde ja kein Mensch denken, dass er das Problem der liebeskranken Frau, also dass das für ihn überhaupt ein Thema gewesen wäre, war aber, also ich habe mindestens 5, 6 solche Manuskripte im Berlau-Nachlass gefunden, wo sie also zusammen dieses Thema gearbeitet haben. Es sind auch Filmskizzen für Hollywood dabei mit diesem Thema. Es ist ein wunderbarer, der übrigens ganz in gutem Deutsch vorliegt, ein wunderbares Filmmanuskript, wo also auch so eine liebeskranke Frau vorkommt, was aber nie von Hollywood angenommen worden ist. Das liegt auch im Brecht-Archiv, was aber bisher nie weder publiziert noch verwendet worden ist.
Ja, nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten dann Ruth Berlau und Bert Brecht mit seiner Familie nach Europa zurück. Sie arbeiteten dann auch weiter ab 1948 wieder in Berlin zusammen. Ruth Berlau war damals ein bisschen über 40 Jahre alt. Und ich würde gerne jetzt am Schluss ein bisschen auf die Rezeption gucken. Sie haben nämlich eben angedeutet bzw. gesagt, diese Erzählungen von Ruth Berlau, die verhandeln oft die unbefriedigte Liebe, auch sexuelle Begierde von Frauen. Und das durchzieht ja ihre literarische Arbeit. Gemeinsam ist diesen Texten von Ruth Berlau, zumindest in dieser Novellensammlung, die mir jetzt vorliegt, jedes Tier kann es, dass sie aus Perspektive von Frauen geschrieben sind und die Beziehung zu ihren Männern im Mittelpunkt steht. Wenn wir vor diesem Hintergrund auf die Rezeption jetzt zum Ende unseres Gespräches blicken von Ruth Berlau, Werk. Welche aufmerksamen, vielleicht auch aus feministischen Kreisen, erfuhren dann Ruth Berlaus Texte nach ihrem Tod 1974?
Na, eigentlich nicht so viel. Das ist ja auch relativ spät auf Deutsch herausgekommen, jedes Tier kann es. Und als das herauskam, Anfang der 90er Jahre, hat das natürlich den damaligen Feminismus interessiert. Aber aus meiner Kenntnis nach hat das nicht jetzt einen großen, also noch andere inspiriert. Es war natürlich auch schon ein historischer Text, der natürlich für die damalige Zeit sehr wichtig war. Das Buch hat auch in Dänemark Befremden hervorgerufen. Ja, und Ruth Berlau hat es später auf Emigration auch dabei gehabt, hat es verschenkt an Intellektuelle aus der damaligen Zeit, die, obwohl aufgeklärt und links, es auch undezent fanden. Ja, das ist sehr interessant. Aber in den 90er Jahren kann man jetzt nicht mehr sagen, dass also das Buch jetzt als besonders undezent angesehen wurde. Es ist sozusagen in der großen Menge von feministischer Literatur, die auch Sexualität betraf, damals ein wichtiges Buch von vielen gewesen. Ja? Und natürlich ist auch die Emanzipationsform von Ruth Berlau heute nicht mehr so aktuell oder brennend, weil also diese symbiotische Form von Liebe, die sie anstrebte, ist natürlich unrealistisch. Das gibt es auch kaum im Leben. Das wünschen sich zwar immer noch viele Menschen, aber das ist ja unrealistisch, im Leben wirklich so eine dauerhafte, brennende Liebe zu finden, wie sie sich das vorgestellt hatte.